willkommen, Leute, zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute, nachdem wir letzte Woche endlich mal wieder zusammengekommen sind, Lennart, heute wieder den ersten Tag remote. Aber ich finde es okay, ich freue mich trotzdem. Du bist nämlich auf der Trainingsinsel der deutschen Radfahrer Mallorca. Was geht ab?
Was geht ab? Wir sind das erste Mal wieder mit schlechter Audioqualität am Start und zwar beidseitig.
Schlechterer,
ja, vielleicht merkt man sich, müsste mal reinhören. Ja, ich bin auf Mallorca seit Mittwochmorgen. Und flieg jetzt morgen wieder nach Hause. Bin hier das erste Mal dann auch ohne Rad wieder angereist seit langem. Da sieht man so ein bisschen, wie der Verfall ist. Ich habe es aufgegeben, das mitzunehmen. Ja. Hab Laufschuhe mitgenommen. Und bin hier im Trainingslager von Red Bull Boa Hansgrohe für Ministry unterwegs. Wir machen hier so... Ja, zum einen Tests von neuen Produkten für die Fahrer. Wir haben hier eine kleine Testgruppe an Athleten mit unterschiedlichen Fahrertypen, Bergfahrern, zum Beispiel Giulio Pellizzari ist dabei, dann Jan Tratnik gehört zu der Testgruppe, die Van Dijk-Brüder, Giovanni Aleotti und Jordi Moes. Mit denen testen wir immer jetzt die neuen Produkte das Jahr über. Alles, was neu kommt. Mhm. Es gibt ein paar neue Bars, kann ich vielleicht mal verraten. Noch ein paar neue Gelsorten. Ein schönes Produkt, was schon lange gefehlt hat bei uns, das wir jetzt noch testen. Und ja, die haben jetzt die Produkte bekommen, sind damit gefahren für ein, zwei Fahrtage, kriegen dann letztes Feedback, aber bis jetzt sieht alles gut aus. Und machen dann immer ein Recap, was wünscht sich so ein Profifahrer noch und versuchen das dann irgendwie möglichst zeitnah umzusetzen.
Okay, also ihr nehmt quasi die Profifahrer so ein bisschen deren Feedback zu bekommen, wie das Produkt auch bei den Profis dann genutzt wird, beziehungsweise dann ankommt und die mit happy sind oder was?
Okay. Ja, das ist dann tatsächlich von bis, also sogar von Verpackung. Wie wird so ein Produkt im Rennen angewandt? Was kann man da besser machen? Kann man Koffeingels vielleicht noch ein bisschen besser kennzeichnen? Ja. Das ist tatsächlich immer ganz interessant zu sehen.
Also nicht versehentlichen Koffeingels ballerst.
Nicht versehentlichen Koffeingel ballerst, genau. Das wäre so ein Fall. Und ja, einfach wenn du halt im Renngeschehen bist, dann sagen die, okay, so machen wir das meistens auf, wenn es halt wirklich schnell ist. Und wenn es für die so funktioniert, dann funktioniert es für die meisten Leute, die normal auf dem Rad unterwegs sind, auch. Und dahingehend kriegen wir Feedback für allerlei Dinge, die unsere Produkte betreffen.
Ah ja, okay, spannend. Okay, was hast du sonst? Hast du sonst irgendwas da erlebt? Ein bisschen laufen. Aber das war's.
Nee, ansonsten tatsächlich wirklich nur hier in dem Hotel, an der Hotelanlage gebunden. Ich war bei der Pressekonferenz noch, das stimmt, mit dem Team. Die haben so eine Pressekonferenz gemacht mit Remco, Roglic, Lipovic. Da haben sie auch diesen Flieger ausgestellt, den sie da hochgezogen haben. Das haben sie hier auf Mallorca gemacht. Ja. War ganz interessant. Florian Lipovic hat mit uns ein bisschen darüber gequatscht, wie sie es gemacht haben. Und man sieht es in dem Video auch ganz gut. Das Gefährliche ist eigentlich, wenn der Zug wegkommt von alleine, das ist das Ding halt hinten. Ja. Also ich weiß nicht, ob das offiziell ist, aber da sind einige Specialized-Rahmen bei wohl kaputt gegangen. Wenn das Ding da hinten in die eingeschlagen ist und am Ende im letzten Durchgang oder so haben sie, oder im vorletzten haben sie auch schon angefangen, Scheiben zu nutzen. Weil wenn die Stange zum Beispiel in die Speichen fliegt, dann wird es halt gefährlich. Und
ach, das war der Grund. Ich hatte gedacht, also das ist mir so ja aus aerodynamischen Gründen, klar, die werden schon schnell nachher so ein bisschen, aber
ich habe auch
das
gefragt, auch so der meinte, ganz ehrlich, es war nur aus Sicherheitsgründen, weil wenn die Stange da reingeht, dann hast du halt ein Riesenproblem.
Da gab es so ein paar Outtake-Videos, glaube ich, habe ich auch schon ein bisschen gesehen, also so ganz nicht öffentlich ist jetzt nicht, dass das auch mal irgendwie ein bisschen schiefgegangen ist und auch mal die Stange ein bisschen nach vorne gerutscht ist und sowas, ne? Also das... Haben Sie denn erzählt, oder hat Lipo erzählt, also da, warum war natürlich eine coole Aktion so von Red Bull und so, aber wie kam es jetzt dazu? Weißt du irgendwas da? Oder war es einfach nur so eine Joke-Idee? Komm, jetzt zieh das Ding mal hoch?
Glaube ich, so eine klassische Red Bull-Idee. Also sie versuchen sicherlich jetzt das Team auch so ein bisschen in ihre klassischen Aktivitäten mit einzubeziehen. Ja, und deswegen werden die immer wieder so Sachen machen, aber das, es passt halt. Also es ist genau so eine Red Bull-Idee, die man halt so kennt.
Und dann fahren wir Mont Ventoux runter, so, und dann hast du einfach Wingsuit an und springst vom Fahrrad, so, und Primus mit dem Wingsuit fliegst du.
Stratosphäre und landet im Telemark.
Ja. In so ein 2 Quadratmeter Pool, genau, mit 10 Zentimeter Wasser, Wassertiefe.
Ja, das ist, ja, war schon auch interessant zu sehen auf der Pressekonferenz, war extrem viel los. Natürlich dem geschuldet, dass sie jetzt einen Remco Evenepoel haben. Klar. Haben es auch gut gemacht, haben dann verschiedene Interviews, also haben erstmal generell eine kleine Pressekonferenz gemacht da auf einer großen Bühne und dann hatte jeder von den Topfahrern nochmal so einen Einzelspot, wo sie dann sich mit den jeweiligen Landesmedien zusammengesetzt haben und ja, war mal ganz interessant, das zu sehen.
Cool.
Primus Roglic, finde ich, wird immer lockerer, frag mich, ob er diese Rolle spielt oder aber der war halt sehr entspannt gefühlt drauf. Ja, ich glaube, der hat jetzt da so nicht mehr den Druck und denkt sich, fuck, ich bin immer noch stark, ich habe immer noch ein gutes Gehalt und ich habe jetzt ein bisschen Spaß hier.
Ich verstehe aber voll, was du meinst. Ich glaube, ich fand das bei der Tour schon so. Da, ich weiß nicht, da gab es so ein paar Interviews, wo ich dachte, so entweder du bist jetzt so eine coole Socke geworden, wo jetzt so ein bisschen weniger nur Spotlight auf dich ist, also ein bisschen geteilt ist, oder du spielst es wirklich so. Spielt eine Lockerheit, weil man es einfach vielleicht nicht von ihm gewohnt ist. Also wirkt er so manchmal schon so fast, das will ich gar nicht unterstellen, dass es so stimmt, aber es wirkt schon fast so zynisch so ein bisschen. So, ja, ich mache hier mein Profi-Ding.
Ja, das ist, also ich frage mich auch, ob das wirklich alles so echt ist. Aber es ist interessant zu sehen, es gibt so, er ist jetzt halt nicht mehr in der ersten Reihe vor, was war es, 2 Jahren? 2 Jahren, als er da zum Team dazugekommen ist. War hier noch extrem viel los, war alles auf Primus Roglic ausgerichtet und fokussiert und mittlerweile rückt halt mehr in den Hintergrund. Es ist einfach krass, mal zu sehen, auch was für eine Talentdichte das Team jetzt mittlerweile hat, weil hier schlurft halt auch ein Dani Martinez immer wieder durch die Gegend und denkst dir so, na gut, der Typ ist auch schon mal aufs Podium gefahren beim Giro. Ja, das ist auch ein wirklich guter Rennfahrer. Aber, oder Jai Hindley, der den Giro schon gewonnen hat, Alex Vlasov, das sind jetzt mittlerweile Leute, die stehen gar nicht mehr so krass im Fokus und für die ist es sicherlich auch angenehm. Ja, und dann haben sie jetzt hier in der Pressekonferenz natürlich noch bekannt gegeben, dass vielleicht eine News, weil wir auch darüber gesprochen haben, Lipolds Vertrag ist verlängert worden. Es ist ein langjähriger Vertrag. Das gleiche mit Giulio Pellizzari, auch für mehrere Jahre verlängert worden, der den Giro fährt. Ja. Und auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, Lorenzo Finn.
Coole, also, da haben sie coole sich, Entscheidung, auf jeden Fall.
Sicherlich alles ein bisschen was kosten lassen, aber haben jetzt da für die Grand Tours eigentlich schon mal eine nächste Generation aufgebaut.
Voll, voll. Guter Schritt, definitiv. Ich muss auch sagen, es wurde gerade so ein bisschen, ist nicht voll Business, aber wurde gerade so ein bisschen schon mal da in diese Entscheidungen und auch finanzielle Budgets und so weiter und Investitionen sprechen. Ich will nochmal nachträglich zur letzten Woche, was mir im Nachgang der Podcast-Folge so ein bisschen aufgefallen ist. Ich will nicht unseren Podcast so hochheben, auf keinen Fall. So, diese Arroganz möchte ich nicht an den Tag legen, aber ich muss sagen, ich fand es sehr angenehm und sehr cool, wie du es letzte Woche vorbereitet hast, um mal Einblicke zu geben. Habe auch Feedback nicht nur den Spotify-Folgen gelesen, sondern auch so bekommen, dass die Leute es echt mal interessant fanden. Also du sollst gerne mal Business Insider aus dem Radsport so nochmal wiedergeben. Das haben einige echt cool gefunden, obwohl es mal unabhängig von der Physiologie ist.
Ja, cool. Also es ist schön, dass man so einen Exkurs auch mal hier in den Podcast platzieren kann. Ich glaube, das ist ja schon immer so, dass wir auch neben der Sportwissenschaft auch ein paar andere Themen haben. Und wenn da mal wieder so ein Thema kommt, dann können wir das gerne noch mal behandeln.
Richtig cool. Hat mir auch sehr gefallen, muss ich ehrlich sagen. Also habe ich viele Sichtweisen bekommen, die ich so noch nicht auf den Radsport hatte. Also einiges ein bisschen erklärt.
Ja. Ich habe, weil du gerade eben gesagt hast, Laufschuhe mitgenommen. Ja, ich habe Laufschuhe mitgenommen. Ja. Ich bin hier einmal laufen gegangen gestern. Nachdem wir unseren 10-Kilometer-Lauf gemacht haben. Ich glaube, ich darf hier aufgrund des Videos eigentlich nichts verraten, wie es gelaufen ist. Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr richtig rund gelaufen gestern. Ich bin losgelaufen. Hast du schon was gemacht die Woche?
Ich habe vorgestern es mit Krafttraining probiert und dachte aber, es ist so 50-50, dass es passieren kann, dass ich wirklich beim ersten Deadlift-Bewegung mir alles abreiße. Weil ich war so den ersten Tag so, es geht wieder langsam. War ein bisschen vorsichtig, aber laufen habe ich noch gar nicht rangetraut und ich muss sagen, Montag, Dienstag und den halben Mittwoch, vor allem der Montag, aber ich bin so peinlich unrund gelaufen, ich bin nicht gehumpelt, aber ich konnte meine Beine einfach nicht bewegen, um geradeaus zu gehen.
Ja, bei mir ging es eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch einigermaßen, aber ich habe halt nur linksseitig in der Wade halt so krass, was auch immer das ist, ich bin gestern losgelaufen hier, 5er Pace, dachte bei den ersten 2 Schritten, ich sterbe. Also das war wirklich so ein Schmerz im Muskel. Und bin dann da so, keine Ahnung, nach 2 Minuten habe ich zu meiner Arbeitskollegin gesagt, ey, wir müssen kurz anhalten, so
Muss einmal lockern.
ich muss mal lockern. Und dann, das ging auch nicht weg. Und danach, also wir sind dann
Ja.
tatsächlich 8,5 Kilometer gelaufen. Ich bin super unrund gelaufen, 5er Pace. Und ey, danach hatte ich so Schmerzen in der Wade. Und ich bin da unten beim Abendessen rumgehumpelt. Die dachten, ich habe ein Holzbein. Und es war richtig unangenehm. Heute Morgen ist es ein bisschen besser, aber es tut deutlich mehr weh, als es die anderen Tage noch direkt danach wehgetan hat. Also da ist auf jeden Fall muskulär irgendwas richtig zerfetzt worden bei diesem 10-Kilometer-Lauf.
Wahrscheinlich auch ziemlich genau dieselbe Beanspruchungsgefühl wie bei der Pace, die wir am Samstag am Sonntag angeschlagen hatten.
Ja, da
Also,
punktuell,
ne?
ja, auf jeden
Ja,
Fall.
genau. Ich finde auch, Laufen will ich punktuell andere Belastung. Also das will ich anderer Schmerz, anderer Art von Schmerz. Für all diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, was abgeht, wir sind am Sonntag 10er gelaufen. Ich sag mal, im Duellmodus mit einer fantastischen Idee und das Ergebnis dessen könnt ihr euch dann auf YouTube demnächst anschauen. Über die Weihnachtstage bereiten wir gerade was vor. Ein Dreierduell, Lennart gegen Lukas, drei Sportarten, die nicht Radfahren sind. Einer davon war Laufen.
Ja, war auf jeden Fall schön.
Das glaube ich dir nicht.
Hat echt viel weniger Spaß gemacht, als ich das gedacht hätte. Also der Halbmarathon dagegen, der war echt entspannt, muss ich schon sagen. Da musste ich mich auch gar nicht so wirklich krass quälen. Aber da jetzt, da war ich viel zu lange mit meinen eigenen Gedanken alleine.
Ja, ich habe auch zum ersten Mal gedacht, dass ich einen Zehner nicht finishen werde. Naja, es war super intens. Gehen wir mal direkt rein ins nächste Thema, bevor wir da zu viel spoilern. Bevor wir gleich auf das sportwissenschaftliche Thema der Woche eingehen, und das wäre jetzt von meiner Seite aus, weil wir jetzt gerade uns in der Trainingsplanungsphase befinden und manche Athleten uns darauf ansprechen und einfach generell, dass es ein bisschen ein Thema gerade wird, so von, ich sag mal, so Trainingsansätze. Wir haben schon häufig mal drüber gesprochen, wir haben es aber nie so, finde ich, kontrastiert. Polarized-Trainingsansatz versus pyramidal oder was auch immer man das dann auch, wie man das dann definiert. Also was heißt denn überhaupt Polarized? Ab wann ist denn Polarized auch wirklich Polarized? Und ist das auch schon pyramidal, wenn ich so ein bisschen Sweet Spot unterwegs fahre, 3 mal 10 Minuten in einer Woche? Oder was ist das eigentlich? Und warum machen es Profi dann wieder ganz anders? Das wollen wir heute besprechen und vielleicht auch in dem Kontext so ein bisschen für ja alle Radmarathon-Spezialisten, Spezialistinnen oder auch Crit-Fahrer, wie ist die Anforderung, wie ist der Unterschied auch zwischen diesen Anforderungsprofilen und wie macht das sich im Training irgendwie bemerkbar? Wir haben ja jetzt Mitte Dezember, das heißt, in gut 2, 3 Wochen geht schon los, dass die Ötztaler Meldephase so ein bisschen schon mal Feedback gibt, so wer schon seinen Namen in Feuerkelch geworfen hat und dann schon ausgelost wird. Und dann geht es wieder los, dass wir mit den Athleten wieder besprechen, okay, ich habe mich versehentlich angemeldet für den Ötztaler, wie machen wir jetzt weiter? Und dann haben wir ein paar Ideen, wo manche Athleten schon mal denken, so, bist du sicher, dass wir es so machen? Und ja, sind wir. Und dann können wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen. Bevor wir das machen, wir haben neue Trikots. Was gibt's Neues im Profiradsport? Wir haben neue Trikots. Hast du Meinung schon dazu? Sollen wir uns einmal unterhalten? Sollen wir so ein Cycling-Fashion-Podcast werden?
Müssen wir ja mal hier was drüber sprechen. Was hast denn du alles gesehen? Na, erstmal eine
Ich habe
Empfehlung
gesehen,
vielleicht,
du.
wenn du
Ja.
es noch nicht, wenn du die Seite noch nicht auf dem Schirm hast, Lukas
Ja.
Cycling Blog. Kennst du?
Klingt, als hätte ich da irgendwas gemacht.
Ach so, ja, du heißt ja auch Lukas, stimmt. Nee, aber es ist Lukas mit C. Lukas Cycling Blog, 11.000 Follower. Hier mal ein
Ja.
Shoutout. Der Typ, hat immer den neuesten Shit da, wirklich. Da wird irgendein Team FDJ über eine rote Ampel fahren angehalten. Sofort, zack, hat er das da als
Geil.
Instagram-Story drin. Und der ist im Prinzip wie Cycling-Spy, nur für Nicht-Tech-Nachrichten. Und der hat
Ah,
auch
ja.
alle Bilder. So, da könnt ihr euch
Ah,
jetzt
von
alle
der
mal
Quelle, super.
draufbegeben, weil da sind auch diese ganzen Trikots drin. Wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen scrolle, ich mach's mal chronologisch. NSN-Trikot.
Ja. Von
Cycling
dem
Design,
anfänglichen,
dieser
ganz kurz, von dem
dunkle.
anfänglichen, relativ dunklen, schwarzen Trikot, was glaube ich so ein Prototyp war, zu das finale Trikot. Ist schon ein crazy Schritt. Muss ich sagen,
Ja.
finde ich cool.
Ja, ich finde es ganz okay. Haut mich jetzt nicht krass um. Ich habe das Gefühl, das hat man schon ein paar Mal gesehen, sowas.
Ja, gut, ich verstehe, was du meinst, ja.
Aber ja, ist sicherlich nicht schlecht. Ich finde es ganz interessant, dieser Cycle-Spy-Trikot. Design, der auch das Intermarché-Trikot ja, früher gemacht hat, der durfte jetzt da dran.
Stimmt.
Hat sich bestimmt gefreut, dass er mal ein bisschen mehr Formen und sowas draufmalen darf, als nur Logos platzieren auf einem bunten Hintergrund.
Hat ein bisschen, ich finde designmäßig manchmal ein bisschen was von so Rosa Racing Circle, so ein bisschen wilde Schnörkel hier, ein bisschen Ziel-Finish-Punkte da.
Ja, haben sich ein bisschen was abgeguckt. Cantina Fantini mit drauf.
Ja, ja.
Ist das die Fantini-Familie, die auch Vini Fantini macht? Ich glaube schon irgendwie, dass das zusammenhängt. Ja, ich finde das Trikot, es fällt auf jeden Fall auf im Vergleich zu anderen, würde ich sagen. Und
kann man gut von oben erkennen.
Genau, aber auf der Seite, eigentlich könnten wir eine ganze Podcast-Folge über die Seite machen. du musst es eigentlich kennen, ich glaube, ich habe es dir schon mal geschickt hier. Ineos Grenadiers fährt jetzt Scope-Laufräder. Auf der Seite zu sehen. Wenn wir jetzt noch weiterspringen in wieder bei den Jerseys, UAE Jersey.
Ja.
Sieht sehr nach UAE aus.
Ja.
Ich weiß,
überwiegend weiße Ärmel mit einem schwarzen langen Streifen, erinnert mich so ein bisschen an mein altes Langarmtrikot vom RSV Unna.
Ja, stimmt.
So ein kleines bisschen, so ein paar rote Akzente, dachte mir so, als ich das gesehen habe, Sivakov zum ersten Mal gesehen habe, dachte mir so, das ist ein Unna-Trikot.
Ja, genau. Und dann hinten so ein bisschen schwarz und rot. Dann Tudor, Business as usual, wechselt von ASOS auf Sportful als Sponsor. Und ASOS geht zu EF Oatly.
Jo, stimmt.
Haben wir auch schon da auf der Seite, dass das Jersey zumindest einmal von der Seite fotografiert, sieht nicht nach viel Veränderung aus, ist hauptsächlich pink mit helleren und dunkleren Pinktönen. Schwarzer Hose, das ist ja, glaube ich, jetzt ein bisschen Business as usual.
Ein bisschen was mehr was von dem Frauentrikot. Ich glaube, das war geht so ein bisschen in die Richtung. Das war nicht genau gleich, aber jetzt sieht das Männertrikot mehr aus wie das Frauentrikot von diesem Jahr.
Ja. Was ich richtig geil finde, das neue SD-Works-Trikot.
Mhm. Ja, verstehe.
Richtig cool aus, finde ich. Little Tracks.
Sind wir gespannt, ob wieder vier Teams genauso aussehen werden.
Genau, ich hoffe nicht. Ich habe das Canyon Shram Trikot schon gesehen. Sieht auf jeden Fall anders aus. Okay. Sieht auch sehr cool aus, finde ich. Also wenn es jetzt, ich habe es noch nicht fertig gesehen, aber in den Entwürfen. Das wird eine coole Sache. Dann Red Bull hat das Trikot auch mehr oder weniger präsentiert. Sieht sehr ähnlich aus zum Tour-Trikot von diesem Jahr.
Ja. War ja so ein bisschen die Konsequenz aus, wahrscheinlich, dass es gut ankam.
Ja. Lidl.
Lidl-Track, kleine Veränderungen, bleibt sich so ein bisschen ihrem Stil treu. Ist halt dieses plakative Rot-Blau-Gelb, so eine Kombination. Ich finde es ist ein kleines Update zum diesem Jahr, so. Vielleicht ist auch nur, weil es neu ist. Ich finde es gut, ich finde es aber, das muss man halt mögen. Verstehe auch voll, wenn man es nicht mag. Find aber irgendwie, haben sich mal Gedanken gemacht, wie kann man das Design, was wir schon irgendwie haben, nochmal ein bisschen updaten. Daher von mir ein Pluspunkt.
Ja. Decathlon CMA CGM.
CGM?
Ja. Ja.
Ja, ich muss auch sagen, ich verstehe. Ich verstehe so ein bisschen, wenn man zum. Ja, ich verstehe, wenn man es mögen kann, so, aber ich finde, es hat irgendwie, keine Ahnung, nicht so was Großes, irgendwas Besonderes. Da liegt es daran, dass sie diese Decathlon, das Türkis mitnehmen müssen, Türkis, Blau, Rot, so, ja, verstehe ich. Aber die hatten das Van Rysel Bike, diese Inferno-Version, so ein relativ dunkles, rotes mit Schwarz und so weiter. So hätte man vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen können, aber jetzt haben sie das Blaue damit drin. Wer es mag, wird es mögen. Ich finde es okay.
So, dann Sudal Quickstep ist auf der Seite auch schon zu sehen. Das finde ich wild.
Jetzt muss ich mal selber mal gucken.
Grün-Blau.
Ach, das ist das Sudal Quickstep. Lol. Mhm.
Boah, bin ich raus. Zum Effekt, wie wenn du irgendwie gerade ein paar Pilze zu viel genommen hast.
Das ist der Effekt, den Content Creator und Video Editor kennen, wenn sie Interferenzen auf so einem Pulli haben und der einfach hart nervt.
Ja, genau. Ja, es ist wild. Finde ich jetzt nicht super schön, aber also, es ist so eine Art, also eigentlich ist das klassische Suda Quickstep Trikot mit halt einer anderen Farbe. Wo ich sagen muss, sieht richtig geil aus. Movistar. Mhm.
Movistar hat das Weiße noch cleaner gemacht. Ja.
Und wenn du da weiterklickst, siehst du das spanische Meistertrikot. Ja. Und das finde ich jetzt eigentlich auch ganz geil geworden.
Hast du auch diese leichten Farbverläufe gesehen? Also, das ist crazy, diese Close-Ups von dem Trikot, wo es einmal diese Farbverläufe mal mehr kontrastiert und mehr rauskommen und manchmal aber auch so hinter diesem, so visuell aussehen, als wären sie hinter einem Layer von Weiß so versteckt. Das finde ich schon wild. Das spanische Meister ist crazy.
Ja, also ich finde es echt gut gemacht. Ja. Genau. Und ich glaube, damit sind wir schon fast durch, was die Sachen angeht. Mhm. Was ich noch geil finde, wenn wir jetzt schon auf dieser News-Update auf dem Wege sind, Factor Bike ist gelauncht worden.
Das sieht
ja, wir haben es halt bei der Dauphiné schon gesehen. Das allerbeste Marketing, was man da machen konnte, war der Etappensieg, den man, ich hoffe, ich kriege es zusammen, Jack Stewart, ich glaube schon, da auch gar nicht so zugetraut hat, den Massensprint gewinnt auf einem Aerorad, was angeblich so super schnell sein soll, ist natürlich schon erstmal eine ganz geile Credibility, die du damit abschrauben kannst.
Voll.
Und das Letzte aus dem News-Wrap-Up, würde ich sagen, bevor wir so ein bisschen mehr wieder in die Sportwissenschaft gehen, ist das Statement von Juan Ayuso. Er hat am Ende bei der Pressekonferenz noch so ein Statement vorgelesen. Ja, ich möchte noch ein Statement abgeben und so, ja, wie ich da aus dem Team rausgegangen bin, ist alles total schade und ich habe da total viel gelernt bei dem Team und verdanke dem richtig viel und gehe jetzt zur Tour, aber Pedersen ist mein Leader und und da werde ich total viel lernen von Mats Pedersen und ich weiß, dass ich noch ein Stückchen hinter Pogacar und Vingegaard und Remco bin und das ist wie so ein Statement von irgendjemand, der als Geisel gehalten wird.
Was? Welcher PR-Manager hat ihm das denn vorgelegt?
Ich weiß auch nicht, also ja, das fand ich ganz witzig, wie er auch das Bild davon, wie er so rund auf diesen Zettel guckt und das so vorliest, sieht halt einfach nicht so wirklich authentisch aus.
Zwinker zweimal, wenn du eine Waffe unten auf dich gerichtet hast und am Tisch.
Zwinker zweimal, wenn dir Matthias Gelmo so hinten den Arm auf den Rücken umdreht und sagt, du liest das jetzt vor. Also, ich finde, sowas ist immer sehr unnatürlich. Und wenn das deine eigenen Gedanken sind, dann kriegst du es eigentlich auch hin, die ohne einen Zettel vorzutragen. Ja. Ja, so viel zu unserem Update, was Trikots und Co. angeht.
Ja, ein Trikot hast du vergessen, da brauche ich aber eine Meinung zu. Das ist eine der kontroversen Trikotänderungen und zwar Ineos. Weiße Bib bei Ineos. Was sagen wir dazu?
Ja. Erinnert mich an Team Stölting. Der ganze Ort mit dem Neon Orange aus dem Jahre. Stimmt. 2015? Ja, oder?
14?
Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die aussahen, aber die sahen doch so aus. Die hatten auch dieses Orange und glaube ich Weiß.
Da war auch ein Blau mal mit drin, aber ja. Also ich finde an sich, es sind krasse Änderungen, deswegen finde ich es irgendwie ganz cool, aber ich finde weiße Bib zu dem, irgendwie passt das zum ganzen Trikot-Design, finde ich, passt das nicht.
Nee, ist auf jeden Fall mutig, sage ich mal, das zu machen.
Wird halt
ist grau, ist nicht weiß.
Doch, das ist weiß, das ist relativ weiß. Also guck dir mal das Leaked-Foto von Gunner, glaube ich, ist das an.
Ja,
das ist schon sehr weiß.
Gräulich weiß, aber ja, auf jeden Fall.
Das ist dann nachher durchgehend gräulich, wenn du ein paar Mal im Regen gefahren bist. Ja. Willst du jedes Rese eine neue Hose anziehen? In jeder Session.
Ja.
Wir brauchen ungefähr, 30 Fahrer mal 300 Hosen.
Ja, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Ob das jetzt so gut ist, who knows. Gut, dann rappen wir den Newsflash mal ab.
Newsflash, ja.
Und gehen mal in die Themen, die du gut vortragen kannst. Du hast das Thema mitgebracht. Du hast den Anlass verspürt, da mal ein bisschen drauf zu blicken, weil jetzt, wie du schon sagtest im Intro, beginnt bald die heiße Phase, dass die Leute so ein bisschen spezialisierter trainieren wollen.
Ja. Genau. Das, also kommt so ein bisschen als Resultat auch, ich sag mal, so ein bisschen auch aus unserer, ja, teilweise auch aus unserem Athletenkader, die sich jetzt auch mit verschiedenen Trainingsprinzipien oder Trainingsperiodisierungsmodellen mehr beschäftigt haben und beschäftigen und einfach fragen so, ey, können wir das und das mal ausprobieren? Und wir können nicht immer alles ausprobieren. Also wir wissen auch so ein bisschen, was die Kernaufgaben sind von jeweiligen Trainingsprinzipien. Und wenn man zum Beispiel das pyramidiale oder das bekannteste Beispiel vom pyramidalen Training anschaut, das ist dann das Double Threshold Modell, was man bei Blumenfeld und Eden ja so erfolgreich gesehen hat. Was wir da denen dann irgendwie ausprobieren wollen, da gibt es schon ein paar positive oder halt auch Pro-Punkte, aber ein paar Kontra-Punkte, die dagegen sprechen, gerade bei, ich sag mal, Nicht-Profi-Athleten. Athleten und Athletinnen, die halt einfach auch einen ganz normalen Job haben, einen ganz normalen Alltag haben. Und ich finde, irgendwie sollte man immer auch in den Kontext setzen, wenn man sich diese Studien anschaut, die dann halt teilweise auch mit einfach auch leistungsstarken Athleten gemacht werden, zum Teil auch mit Profi-Athleten gemacht werden, die dann nochmal eine ganz andere Art und einen ganz anderen Zugang haben zu Recovery, Erholungsmaßnahmen, Trainingsvolumina und einfach allen anderen Faktoren, die um das Training drumherum sind. Das finde ich ja halt gar nicht mal so unwichtig. So was ist, also für mich ist einfach als Coach auch, ein Trainingsprinzip ist halt einfach so ein bisschen, und das gab es auch in einer Studie, die wir so ein bisschen zusammengefasst haben, so du kannst auch nicht erwarten, dass das eine Trainingsprinzip bei dir das Entscheidende oder das Richtige ist. So, ob du jetzt ein Typ Threshold bist oder ein Typ Polarized, mit beiden Modellen kannst du wahrscheinlich auch relativ erfolgreich werden. Es ist dann auch vielleicht die Kunst, das auch regelmäßig individuell abgestimmt anzupassen auf die jeweilige Situation in deinem Leben. So, wenn du halt einfach mehr im Job zu tun hast oder so, dann zwangsläufig geht dann zum Beispiel ein High-Volume-Training gerade gar nicht. Also viel Volumen zu trainieren ist nicht ganz einfach und auch nicht sinnvoll, wenn du es irgendwie dir reinquetschen kannst. Oder ein Double-Threshold-Modell, wo du früh eine Session fährst mit Threshold und am Nachmittag nochmal. Dazwischen hast du aber nicht Erholung, sondern einen 8-9-Stunden Arbeitstag. Und ich finde, das sollte man immer im Kontext sehen. Und diese Diskussion führen wir halt auch häufiger mit unseren Athleten. Und manchmal bin ich auch an diesem Punkt. Ich meine, einer der bekanntesten Polarized-Modelle, die wir halt anwenden, ist halt einfach die Block-Periodisierung auch. Nicht einfach nur ein chronisches Polarized-Modell, sondern auch die Block-Periodisierung, ein Block-Training zu machen. Man kann natürlich auch pyramidale Verteilung als Block-Training machen. Aber gerade sowas wie Polarized, wie die Hit-Wochen, bieten sich halt sehr gut an. Und manchmal sage ich auch, ey, gib mir bitte eine Woche Bescheid, wo das halt umsetzbar ist. Wo du vom Umfeld her auch jetzt nicht gerade den größten Stress zu erwarten hast auf der Arbeit. Nicht nochmal eine Deadline, noch einen Termin, damit das funktioniert. Und unter Vorbehalt ziehe ich dich da auch wieder raus. Nehme ich dich wieder raus, weil dann sehe ich die Sinnhaftigkeit da nicht, dich einfach nur gegen die Wand krachen zu lassen.
Ja.
Genau. Und so daher kam so ein bisschen diese Diskussion, diese Überlegung, ey, ganz ehrlich, so wie was ist denn eigentlich jetzt so die Vor- und Nachteile von solchen Trainingsprinzipien? Und da können wir mal so ein bisschen ja mal ein paar Kernaussagen zusammenfassen. Wir haben ja zum Beispiel, wenn man sich einfach die klassische Blockperiodisierung, aufgepasst, erstmal nur Blöcke, das hat erstmal nichts mit Verteilung zu tun, aber Blockperiodisierung anschaut, da gibt es so ein schönes Paper von Isurin 2010, das hatte ich damals auch schon mal zitiert, hast du vielleicht schon mal gehört, habe ich schon mal einmal gesagt, gibt es drei Phasen in so einer Blockperiodisierung. Eine Phase der Akkumulation, eine Phase der Transformation und eine Phase der Realisation. So, dass du quasi dir eine Zielstellung setzt, sagst, ich möchte einen gewissen Bereich irgendwie verbessern, dann hast du eine Akkumulationsphase von Trainingsinhalten und du brauchst auch gar nicht erwarten, dass da irgendwie auch Best Performance zu erbringen ist, sondern erstmal, das ist eine Trainingsphase. Da musst du nicht performen. Und ich sage auch zu meinen Athleten, wenn wir zum Beispiel eine Hit-Woche machen, dann ist es eine Akkumulationsphase und du musst in dieser Woche auch nicht das Gefühl haben, ich muss Bestwerte treten.
Das ist ganz wichtig, weil manche denken... Ich finde halt immer so, diese Phase, wo das erstmal so richtig viel, wenn dann auch so zusammenkommt, war bei mir immer erst so Ende Januar, wo ich so gemerkt habe, so okay, jetzt sehe ich auf einmal Schritte, die sich oder schnellere Schritte, und vorher spulst du erstmal nur so ab, da versuchst du einfach erstmal deine Sessions abzubilden, dein Volumen zu sammeln, und da tut sich nicht viel, du testest auch nicht viel rum, du siehst dann die ersten Hitblöcke oder der Hitblock, okay, geht eigentlich ganz okay, gut, fahre jetzt noch keine Rekordwerte, und dann irgendwann nach ein paar Wochen im Januar bei mir meistens war das dann so, okay, jetzt merke ich hier schon, jetzt tut sich was, jetzt geht der Schritt nach vorne.
Ja, genau das ist es halt, und das ist ja auch hilfreich, wenn du dann zum Beispiel einen Coach an der Seite hast, der sagt so, ey, alles cool, du musst jetzt gerade nicht performen und die nächsten zwei Wochen wirst du vielleicht nicht unbedingt den besten Tag auch haben, wo du denkst, boah, ich habe goldene Beine, und hinterfragst vielleicht auch gerade die aktuelle Leistungsfähigkeit im Dezember, Aber da ist ja genau das Prinzip, ne? Dass du ein Konzept dir aufstellst, sagst, okay, ich möchte diese Blöcke abarbeiten, ich möchte diesen Weg verfolgen. Beispiel habe ich jetzt mit manchen Athleten, dass ich in so einer langen Planung sage, okay, ich möchte meine, sagen wir mal, 3 Hit-Wochen in diesem Winter jetzt durchbringen, zwischen November und März irgendwann, wissend, dass wir das auch gar nicht unbedingt, und das ist der Alltag, so pre-planned umsetzen können, wie ich es jetzt aufschreibe, weil da wird immer mal was sein. Da wird auch mal eine Krankheitsphase sein, da wird immer irgendwie doch nochmal was Familiäres sein, da wird doch mal ein Termin irgendwie umgeschoben, auf einmal merkst du, wir schieben das noch um 2 Wochen und dann ist dann vielleicht, macht das gar keinen Sinn, weil dann hast du gesagt, um Weihnachten rum habe ich vielleicht sogar mehr Zeit zum Trainieren, das heißt, die Hitwoche brauchen wir dann auch nicht machen, sondern das ist ja irgendwie dann auch so dieses angepasste Training zu deinem Alltag, was auch dann entscheidend ist, wo wir halt uns wieder etwas distanzieren müssen von der klassischen Studienlage, die dann irgendwie bei der Rondestad-Studie sagt, Hitwoche, 3 Lit-Wochen, dann wieder Hitwoche, 3 Lit-Wochen und das ist halt einfach nicht immer umsetzbar. Das muss man einfach dazu sagen.
Nee, das ist aber für die allerwichtigste umsetzbar. Also am Ende ist das, braucht das eigentlich viel mehr Fingerspitzengefühl eines Coaches, nur jemanden zu trainieren, der halt eben nicht immer nur perfekt trainieren kann.
Genau. Und dann achtet man halt auf ein paar Prinzipien und guckt erstmal, okay, was sind so die Kernaufgaben, die wir machen wollen? Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir machen ein Polarize-Modell, also wir wollen halt ein gewisses Volumen im Lit-Training machen, wir wollen ein gewisses Volumen im Hit-Training machen, dann kennen wir die typische Verteilung 80-20, 80% niedrigintensiv, 20% hochintensiv. Da zählt aber schon der Threshold-Bereich so ein bisschen mit rein. Also das manche denken immer so, wenn sie dann irgendwie 12, 13, 14 Stunden machen, dass sie dann irgendwie ein Volumen von 2 bis 3 Stunden Hit irgendwie in der Woche dann ansammeln müssen. Ja. So ist es nicht ganz gemeint. Wenn du wirklich eiskalt, wenn wir es im 3-Zonen-Modell machen, locker, mittel, hart. Also bei Seiler werden es jetzt einfach mal jetzt grob gesagt. 0 bis 2 Millimol ist irgendwie locker. 2 bis 4 Millimol Laktat ist dann jetzt Threshold oder Medium Intensity. Und dann haben wir alles oberhalb von 4 Millimol im High-Intensity-Bereich. Dann sind wir, wenn wir das den mittleren Bereich rauslassen, sind wir eher bei einer Verteilung von 90-10. Also dass wir eher sagen 90% bis zu knapp mehr im Lit-Bereich und halt dann 10% im High-Intensity-Bereich, die schon ausreichen, um halt gute Effekte zu erzielen. Dann gibt es einen schönen Übersichtspaper von Stöggel und Sperlich, auch einer der Klassiker der Polarized-Modelle, die dann gesagt haben, polarisiertes Training, superior Training-Effekt gegenüber pyramidalen Training. Also wir haben viel, viel bessere Effekte auf verschiedene Ebenen. Das können wir uns gerne mal ein bisschen runterlesen, so was sie gemacht haben. Also auf der einen Seite, sie haben halt verglichen, okay, wir haben relativ gut trainierte Athleten. Durchschnittliche VO2 Max war 63 Meter pro Kilometer Körpergewicht pro Minute. Ziemlich genau das, was ich habe, plus minus
gerade im besten Fall. Das habe ich mich übrigens auch gestern mal gefragt, wo das bei mir jetzt noch rumdüppelt. Keine Ahnung. Da habe ich mich gefragt, wie schnell verliert man Sauerstoffaufnahme?
Das können wir in der nächsten Folge mal machen, aber ich würde schon fast sagen, es kann sein, dass du unterdurchschnittlich in dieser Probandengruppe unterwegs bist. Bin ich ehrlich. Könnte passieren.
Ja, ich glaube schon.
Vielleicht auch nicht.
Ja, doch. Okay, machen wir weiter.
Also Lennart wurde rausgeschmissen aus dem Probandengut. Die hat 48 von diesen trainierten Ausdauerathleten Trainingsumfang, jetzt kommt es auch schon, von circa 10 bis 20 Stunden die Woche. Also je nachdem, welche Phase. Aber er kommt auch schon 10 bis 20 Stunden die Woche. Das hat auch schon nicht jeder. So, das ist auch schon ein
Teil. Aber da möchte ich mal ganz kurz einhaken und sagen, wenn du mit der VO2 Max rumdümpelst bei dem Trainingsvolumen, dann bist du untalentiert.
Ansage.
Ist auch so.
Finde ich gut. Direkte Ansprache an alle mit so einer Leistungsfähigkeit. Alle mit einer Schwelle von 2,80, die
20 Stunden die Woche trainieren.
20 Stunden die Woche trainieren.
Also wenn die nicht 50 Kilo wiegen.
Lennart, du sollst die Leute nicht demotivieren. Dann ist 20, das wahrscheinlich
ich 20 auch, schon echt auch viel.
Ja, 20 Stunden ist schon, für manche ist es halt wirklich ein regelmäßig, also ich habe ja auch mal, was heißt, ich kenne ja viele Zahlen, aber manchmal hast du halt die Athleten, die melden sich und deren ein chronisches Volumen ist halt 20 Stunden.
Und dann siehst du halt, okay, ich habe eine Schwelle. Leben vielleicht 6 oder 7 Trainingswochen gehabt, die 20 Stunden waren oder mehr.
Ich habe heute Morgen saß ich richtig motiviert um 7 Uhr auf der Rolle, so. Und ab dabei, ich versuche gerade so einen Twist hinzubekommen. Und hab dabei NorCal Cycling geguckt und dann ging es um Chicago, ich glaube, Elgin. Und diesen Kurs. Und dann habe ich auch mir angeschaut und mir so, voll geil. Und dann habe ich auch gedacht, da ging es um einfach einen neuseeländischen Fahrer, so, vor 3 Tagen kommt das Video online, ganz cool erklärt wieder. Also große Empfehlung wieder. Aber dann habe ich auch so, boah, wie der wieder teilweise nicht, aber effizient fährt, wie die Kurve nimmt und so. Und dann dachte ich mir so, ja, bei aller Leistungsfähigkeit, bei allem Power-Output, den du irgendwie treten kannst, mein Gott, macht das viel Unterschied, wenn du da einfach sauber so ein Rennen fahren kannst, so eine Strecke fahren kannst. Und deswegen, ja, Lennart, du brauchst halt nicht so viel trainieren, wenn du so eine Technik, eine Fahrtechnik an den Tag legen kannst, kannst ja, du halt auch super
Performance abbringen. Ja, aber irgendwann ist auch mal gut, ne? Also wenn deine VO2 Max zu tief droppt, dann hast du da auch einfach gar nichts mehr zu melden. ja, aber kann ich mir auch nochmal reinziehen. Vielleicht motiviert es mich nochmal. Du warst aber mitten bei den Probanden gerade. Ich habe dich abgelenkt mit der...
Genau. Und dann waren wir auf einmal bei Elgin. Genau, also Sportarten gegen verschiedene Sportarten allerdings, haben wir mehrere Sportarten verglichen, also Laufen, Radfahren, auch Triathlon und Skilanglauf. So, jetzt haben wir 4 Trainingsgruppen, jeweils für einen Zeitraum von insgesamt 9 Wochen trainiert. 4 Trainingsgruppen, einmal HVT, High Volume Training, viel niedrigintensives Training, wenig Intensität bis kaum Intensität. Dann haben wir Gruppe 2 Threshold Training, größtenteils im Bereich zwischen 3 bis 5 Millimol, also schönes Kniegas Training, klassisches Schwellenmodell, einmal High Interval Training, High Intensity Interval Training, also HIIT Gruppe, sehr hoher Anteil hochintensiver Intervalle, wenig Volumen, also sag mal klassische Blockwoche im HIIT Block Zyklus. Und dann einmal ein polarisiertes Trainingsmodell, wo wir das versuchen zu kombinieren, also HIIT und HVT quasi. Dann mal 68, das waren mal Wechsel quasi Trainingsphasen. Und insgesamt im Average kam man raus 68% niedrigintensiv, 26% hochintensiv, 6% Schwelle. Also, oder anders gesagt, sorry, 68% LIT, 6% Schwelle, 26% hochintensiv. War aber auch so ein bisschen, je nach Trainingsphase, natürlich dann im Wechsel, war es nicht immer so. Ja. So, Erkenntnisse der Studie. VO2 Peak in dem Fall. Fangen wir mal mit Threshold an. -4%. Stark. Also, wenn man das als Fokus gesehen hätte, VO2 Max zu verbessern, VO2 Peak in dem Fall, -4% war jetzt nicht so erfolgreich. Bin ich ehrlich.
Boah, das heißt aber auch, Ich meine, die Leute, die kontinuierlich trainieren, können sogar ihre VO2 Max verringern. Was ist denn mit den Leuten, die kontinuierlich nicht trainieren? Das heißt, da sieht man den Drop in der VO2 Max wahrscheinlich noch krasser.
Naja, man muss dazu sagen, diese Threshold-Gruppe wird sich an anderen Parametern verbessert haben. Eine Kritik der Studie, wir haben vielleicht einmal auch Leistung bei 4 Millimol oder auch dann Speed bei 4 Millimol beim Laufen und so weiter haben wir, aber wir haben jetzt nicht Time Trial Performance. Das ist ein Problem einfach, wenn man wirklich, wir haben TTE, Time Trial Exhaustion, aber wir haben nicht Time Trial Performance. Das ist natürlich ein bisschen interessanter nochmal zu gucken. Individuell selbst gepacete Time Trials haben wir jetzt nicht, aber in dem Fall Vorzeit Peak, schwierig. Und dann komme ich so ein bisschen an die erste Zwischenfazit. Ich habe nichts gegen Threshold. Versteht mich nicht falsch. Ich bin zwar Fan von Polarized Training, aber ich habe nichts gegen Threshold. Ich finde es auch teilweise super. Aber das ist etwas, wenn wir jetzt überlegen, was sind so die wichtigen Kenngrößen, schon mal so als Zwischenfazit für das kommende Jahr. Und wenn du sagst, ich möchte einen Radmarathon machen, du willst halt im Sweet-Spot-Bereich besser werden. Ja, du willst am Anstieg nachher Kühtai, das dauert eine Stunde da und da fällt mir auch ein Brenner nochmal und das Timmelsjoch dauert auch noch 1,5 Stunden. Stimmt schon, aber jetzt ist halt einfach die Zeit, um einen Motor aufzubauen, eine VO2 Max aufzubauen, auf einem größeren Motor, auf einem größeren Leistungslevel zu trainieren, zu fahren, mehr Leistungsfähigkeit zu absolvieren, dadurch mehr Trainingsvolumen auch generieren zu können, weil mit mehr VO2 Max kannst du auch meistens mehr trainieren. Und dann kannst du immer noch überlegen, ob du es ökonomisieren möchtest und dich an der Schwelle verbessern möchtest. Aber jetzt brauchen wir jetzt doch deine, weiß nicht, 58er VO2 Max doch nicht weiter mit einer Schwellentraining optimieren. Das ist doch jetzt der völlig falsche Herangehensweise. Ja, das Double Threshold Modell hat auch Erkenntnisse an der VO2 Max gebracht, aber das ist vor allem interessant für einen Performer oder für Athleten, die auch im Threshold-Bereich unterwegs sind. Das ist halt Laufen, das ist Triathlon, so das ist deren Zone. Die können sich da ökonomisieren noch und nöcher. Natürlich profitieren die auch von einer hohen VO2 Max, aber die müssen diese ganze Bandbreite Leistungszahlen, die wir halt von 1 Watt bis 800 Watt irgendwie kennen, müssen die gar nicht abgreifen. Und beim Radfahren halt schon. Und deswegen denke ich mir so, deswegen ist Threshold nicht aktuell vielleicht im Dezember, Januar, Februar, März nicht unbedingt das Idealste.
Und meine Beleidigung eben für Leute, dass die Leute untalentiert sind bei 20 Stunden und bei einer VO2 Max von, was war das? Unter
63.
Unter 63. Eigentlich. Gilt dann auch nicht für jede Sportart. Aber wenn du Radfahrer bist und 20 Stunden was.
Ganz kurz, also ich fast rausgeredet und dann wieder reingegrätscht. Finde ich gut.
Ist mir halt dann auch bewusst gewesen, als du gesagt hast, es sind verschiedene Sportarten. Dann dachte ich so, die haben ja alle nicht so eine krass hohe VO2 Max, brauchen sie auch nicht. Aber als Radfahrer sollte man bei dem Volumen schon irgendwie, sollte sich da was getan haben.
Also so ein Kipchoge zum Beispiel hat auch keine riesenhohe VO2 Max, braucht der halt nicht. Der rennt aber halt, und das ist irre, 90% seiner VO2 Max. Das ist halt, kennt man vielleicht noch so ein bisschen als Indikator für effektives HIIT-Training. Wenn 90% deiner VO2 Max irgendwie erreichst im Training, das läuft der Marathon. So eine Laufökonomie hat er. Also das ist halt crazy. Ja,
habe ich eigentlich auch gehabt bei dem unserem 10er-Lauf da, die Laufökonomie, die lief auch.
Nee, wir waren bei 101% unser VO2-Max. Kurz hart. Gut, da hinten nochmal, werden wir uns auch immer nochmal anschauen im Video. So, VO2-Peak bei den anderen Gruppen. HVT, High-Volume-Training, kaum Intensität, einfach nur gechillt. Also eigentlich ganz geiles Training. 2,6% Verbesserung der VO2-Max. Hä? Obwohl wir keine Intensitäten gefahren sind. Und jetzt ist es irgendwie ganz cool, weil du siehst halt schon, okay, es hat Effekte auf die VO2-Max und Volumen ist halt kein schlechter Trigger dafür.
Ja.
Jetzt die nächste Gruppe, High-Interval-Training, HIT-Gruppe, 4,8% Verbesserung der VO2-Max. Oder VO2-Peak in dem Fall, sorry. Auch sehr cool, spannend. Was ist, wenn wir das kombinieren als Polarized-Trainingsmodell? Plus 11,7% VO2-Peak. Das nicht ist schlecht. Vor allem, was cool ist, wir haben im Polarized-Modell natürlich auch verschiedene Trainingsprinzipien, die wir rangehen, verschiedene Aufgaben. Du hast mal eine Hit-Woche, du hast mal ein High-Volume-Training. Du kannst es auch schön kombinieren. Nehmen wir jetzt das Beispiel Trainingslager im Frühjahr. Vielleicht denkst du darüber nach, ich mache mal 10 Tage oder eine Woche auf Malle. Dann machst du das. Da eine Hit-Woche wäre Quatsch. Dann mach doch richtig schön Volumen, Lit, Sonne scheint, es sind 21 Grad, du fährst auf der Insel, schön dein Volumen. Dann machst du davor, danach irgendwann eine Hit-Woche. Dann hast du genau diesen Polarized-Ansatz gemacht. Aber du hast zum ersten Mal, gibst du deiner Trainingsphase auch mal ein gewisses Motto. Du gibst eine Aufgabe. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz, bevor ich weitermache mit den nächsten Zahlen, nochmal darauf eingehen, was erreichen wir eigentlich beim Polarized-Training? Was ist eigentlich der Effekt dadurch, warum das vielleicht auch, wie spärlich im Stöckel sagen, superior gegenüber pyramidalen Training ist. So, HIT-Bereich ist vor allem dadurch bedingt oder definiert durch High Energy Contractions, kann man sich nämlich vorstellen. Also hochenergetische Kontraktion der Muskulatur, super viel Energie Turnover pro Zeit, also Intensität halt. Du machst richtig schnell aus energiereichem Phosphat ATP, energieärmeres Phosphat AMP.
Ja.
Adenosin-Triphosphat zu Adenosin-Monophosphat. Und wenn das passiert, also das schnelle Umwandlung von viel Energie zu weniger Energie, also in Intensität, triggerst du die Signalkaskade AMPK. Lang ausgesprochen heißt die Adenosin-Monophosphat-Kinase. Das können wir einfach vorstellen als ein kleiner Ordnungsamt-Regulator, der checkt, hier ist irgendwas passiert, es gibt einen Effekt. Erstmal, wie auch immer das jetzt erstmal betitelt ist, aber das ist ein kleiner Prozessoptimierer. Und der beobachtet erstmal, hier passiert irgendwas, jetzt gibt es einen Effekt. Und das, dieser AMPK spielt auf dem Master-Switch PGC1-Alpha. Einen haben wir schon häufiger mal gesagt, aber jetzt einfach mal plakativ gesagt, das ist einer unserer Lieblings Master Switch Signaltransduktionsindikatoren für Verbesserung der Typ 1 Fasern, mitochondriale Biogenese, oxidative Kapazität geht hoch, Glykogenspeicherverhalten geht hoch, insbesondere bei Anfängern, und GLUT4 Transporter gehen auch hoch, also nimmt auch Kohlenhydrat leichter und schneller auf. Es ist ein cooler Effekt. Auf der anderen Seite kannst du diesen PGC1 Alpha Master Switch genauso mit dem folgenden Training verbessern, High-Volume-Training, HVT. Das ist aufgepasst, nicht nur, also es ist nicht per se Lit-Training, sondern High-Volume-Training. Also High-Volume, meistens Lit-Training. Erstmal viel fahren, viel trainieren. Ja. Dort basiert das ganze Modell auf Repeated Contractions. Relativ simple Aussage. Also einfach wiederholte Muskelkontraktion. Beispiel eine 25-Stunden-Woche hat mehr Muskelkontraktion in der Anzahl als zum Beispiel eine 10-Stunden-Hit-Woche.
Ja.
Und das wiederum sorgt dafür, dass immer aus dem sarkoplasmatischen Reticulum, ich glaube Bio 8. 9. Klasse, irgendwie sowas.
Habe ich schon mal gehört, ja.
Da war doch mal was. Das Calcium ausgestoßen wird für die Muskelkontraktion. Also es wird mal Calcium ausgestoßen, wieder aufgenommen, hin und her geschiftet quasi. Und dieses Calcium hin und her schiften, diese Calcium-Oszillation, die wird auch registriert von der CAMK, der Calcium-Modulin-Kinase. Das ist quasi der Gegenpart zu AMPK. Und diese zwei Faktoren schießen halt beide auf PGC1-Alpha. Und das ist der Grund, weshalb High-Volume-Training auf VO2-Max verbessernd wirkt, aber auch High-Intensity-Training.
Ja. Gut, das war jetzt so ein bisschen sportwissenschaftliches Bullshit-Bingo. Mhm. aber alles Begriffe, die ich schon mal gehört habe, nur nicht komplett zuordnen kann. Ja, es ist schön zu wissen, dass du halt zwei Wege hast, um ein dasselbe erstmal auch zu erreichen.
Genau.
Es gibt uns ein flexibles Training.
Voll. Jetzt können wir so ein bisschen mal diskutieren, so, ja, aber warum macht das denn nicht irgendwie Threshold auch? Also, warum sollte das beim Threshold nicht auch passieren? So passiert das ja gar nicht. Und na klar, Leute, das passiert auch da. Also, brauchen wir nicht sagen, dass ein Training nur einen Effekt hätte oder dass irgendein Training keinen Effekt hat. Das ist bestimmt nicht so. Man muss aber sagen, wenn du halt Threshold oder Medium Intensity mehr fährst, zum einen, wenn man so das High Volume Training überlegt, begrenze so ein bisschen die Trainingskapazität. Stell dir vor, du hast so ein so einen riesen Rucksack an Energie in der Woche zur Verfügung. Kannst du ja zum Beispiel ein Kilojoule, Kilokalorien dann irgendwie ausrechnen. Sagen wir, du hast ein Kontingent von, weiß ich, 15.000 Kilokalorien übrig. Wenn du anfängst, da mit so einem Kniegas rumzufahren, ist der Energieverbrauch pro Zeit dann höher als beim LIT-Training. Du verbrauchst es schneller. Dein Sack leert sich halt schneller. Und wenn aber die Zielstellung war, du solltest 30 Stunden fahren, dann musst du natürlich gucken, dass
du... Dann kriegst du energetisch gar nicht hin.
Genau. Genau, dann kriegst du energetisch gar nicht hin. Du musst nämlich die Energie pro Zeit ja gering halten. Also die Intensität runterschrauben, sonst ist der Rucksack irgendwann leer. So, ja. Wenn du halt eine Wanderung hast und hast ein paar Snacks mitgenommen, sollst du nicht direkt auffressen. So, dann musst du halt nachdenken, wie viel brauche ich denn unterwegs für meine ganze Wanderung.
Da habe ich einen ganz kurzen Einwurf. Klar. Beim High-Volume-Training, wenn es darum geht, möglichst viele Kontraktionen hinzubekommen, was ist mit der Trittfrequenz bei diesem Training?
Könnte, also muss ich überlegen, ich habe jetzt keine Studie im Kopf, die sich jetzt jemals angeschaut hat, aber jetzt ein High-Cadence, High-Volume-Training besser ist. Vielleicht ist es auch marginal, wenn du mal vergleichst zwischen, hast du Average dann irgendwie 80 versus 95, das ist ja schon irgendwie ein großer Unterschied. Ob das jetzt einen ganz großen Unterschied macht, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man sich überlegt, okay, du hast irgendwie den Vergleich auch von Low-Cadence, Higher-Torque, Training, so, was vielleicht auch ein bisschen mehr Muskelfaser ermüdet, ein bisschen mehr Kohlenhydrate verbraucht und vielleicht dadurch auch die Trainingsvolumen begrenzt. Shoutout zu meinem eigenen Training, als ich mal letztes Jahr Sweet Spot K3, glaube ich, jeden Anstieg auf Malle gefahren bin, gefühlt. Stimmt. Ja, das war ein 4,5-Stunden-Tag, danach war ich 3 Tage im Arsch. Und wenn ich das in ein High-Volume-Training reinpacke und sage, ich bin aber nicht einmal über die Schwelle gefahren, nur einen dicken Gang, dann würde ich auch sagen, ja, du hast aber nur einen Tag es geschafft, dass du 3 Tage nicht fahren kannst.
Ja. Das habe ich dich abgelenkt. Also du hast gerade darüber gesprochen, dass du es energetisch dann gar nicht umsetzen kannst, das High Volume zu fahren, wenn du mit einem Medium Gas fährst. Also du hast ja entweder das Ziel, einmal einen harten Impact zu haben oder wiederholte Kontraktionen. Dann ist das andere auch nicht möglich, weil die Kontraktion nicht hart genug ist.
Ja, genau. Und das wollte ich gerade sagen. Also das ist quasi die Argumentation so ein bisschen gegen High Volume, wenn du halt Kniegas fährst. Wenn du aber dann, wenn du Medium Intensity statt HIIT fährst, ne, dann hast du halt aber auch an der Stelle, genau, weniger AMPK und weitere Effekte, die auch im HIIT-Training auftreten, sind Spannung und Scherkräfte. Also ist gar nicht mal so schlecht. Das ist halt durch hohe Blutflussraten. Das macht was in deinem Körper. Also wenn du Blutfluss richtig anregst, wenn da richtig Alarm ist, Herz geht richtig hoch, dann hast du auch richtig viel Blutfluss durch dein Kreislaufsystem und das triggert auch zum Beispiel Signalkaskaden wie VEGF, das ist Vasoendothelial Growth Factor, das ist so ein Parameter für Gefäßwachstum, das finden wir gut. So, das wird auch durch Spannung und Scherkräfte zum Beispiel getriggert. Oder auch hormonelle Antworten, so du willst auch ein Ungleichgewicht herstellen, dann reicht die Intensität von Threshold einfach in dem Fall nicht aus. So, und dann, und auch sowas wie zum Beispiel Laktat. Laktat ist auch als Lakthormon ein Signalgeber für Anpassungsprozesse. Also manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn du Beispiel Science Swift Race an einem Dienstag, so sich einmal da wegzuscheppern, ist auch im Nachgang für einen Mittwoch in der Anpassung gar nicht mal so schlecht. Der Körper hat dann schon einen Trigger, schon einen Reiz, dass da was gemacht werden soll. Ja. By the way, komm da Dienstag, Lennart, bist du dabei? Weil bist du dabei oder ja?
Was steht da an?
Radio Rendezvous.
Nee, ich habe das gehört, das ist dieser Kurs, ich glaube, das ist dieser Kurs, wo meine Stärken nicht zum Tragen kommen. Sag nicht, wo du krank bist, Alter. Das wird bestimmt jetzt wieder wahr werden. Du hast mich jetzt bestimmt schon gejinxt.
Ich hoffe nicht. Also komm, den Dienstag Science Swift Race für alle, die bergfest sind. Einmal Maya-Segment, den Maya komm hoch, dann The Great runter, unten im Kreisverkehr drehen, wieder The Great hoch, bis ganz nach oben, Epic kommen die letzten Meter und Radio Tower bis ganz nach oben und dann das Ziel.
Ich guck mal gerade rein.
Ist es wirklich für Anti-Bergfahrer ist es die Hölle. Aber ich werde auf jeden Fall fahren. Okay, also, das ist der Grund von Polarized Training, warum das halt interessant sein könnte in den verschiedenen Effekten. So, jetzt kommen wir nochmal auf die Studie von Sperlich und Stöckel zurück. Was haben sie noch rausgefunden? Geschwindigkeit und Leistung bei 4 Millimol, also Geschwindigkeit bei Skilangläufern und dann bei Läufern und bei Radfahrern halt dann 4 Millimol Laktat in Leistung. Polarized Trainingsmodell, 8,1% Verbesserung an dieser 4 Millimol Schwelle. HIIT-Training hat auch 5,6% Verbesserung gebracht. Threshold- und High-Volume-Training praktisch keine Veränderung. Also kaum signifikant messbare Veränderung am Schwellenwert. Also auch da Threshold-Training sogar nicht mal so wirklich die Schwelle verbessert, was ein bisschen surreal ist. Muss man auch sagen, ist auch ein, wie gesagt, Kritik der Studie, dass vielleicht auch 9 Wochen nicht ganz ausreichen dafür im Threshold-Modell an der Threshold-Intensität sich zu verbessern. Wahrscheinlich wirst du auch dann irgendwo Ökonomisierungseffekte haben. So, ja, klar, also macht irgendwie ist es wenig wahrscheinlich, dass es gar keinen Effekt hat, aber vielleicht kann sein, dass sogar 9 Wochen, in dem Fall bei der Studie, bei Threshold, es nicht geschafft haben, da ja signifikante messbare Effekte zu haben bei Threshold-Intensität. Das ist interessant, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also hätte man ja schon erwartet.
Ja. Ja, irgendwie schon, ne? Und so ein bisschen jetzt den Transfer in sein eigenes Training, also zentrale Takeaways, so, was jetzt irgendwie relevant. Schwellentraining ist so ein bisschen das, wo viele Radfahrer, ist mal hart gesagt, automatisch reinrutschen, wenn sie mit Radfahren anfangen. So, es ist halt genau dieses, das ist die Intensität, wo du denkst, boah, ich habe richtig was gemacht, so, ohne extrem schmerzhaft zu sein, weil dann würdest du merken, oh, die Beine brennen, ich kann das nicht mehr, ne? Also richtig systematisch. Ich sag mal so, versehentlich fährst du auch meistens nicht 30 Minuten High-Intensity-Training. Das passiert nicht versehentlich, das passiert schon nur gewollt. Das machst du mit 6x5, 4x8, 30-30.
Das kriegst du als Anfänger ja auch nicht hin, weil du kannst ja nicht 30 Minuten im Stück fahren. Das heißt, und wenn du das erste Mal gefahren bist, dann tust du dir vielleicht nicht mehr ganz so wie beim zweiten Mal. Also außer Sehen, gut, es passiert dann vielleicht auch nochmal, wenn du halt immer mal wieder jeden Anstieg Volley nimmst. Aber wenn du als Anfänger zwischendurch einfach noch so Kniegas fährst, dann machst du das auch irgendwie nicht mehr. Das heißt, deswegen sind diese Intervalle ja auch so hart. Also wenn du 30 Minuten, 32 Minuten VO2 Max oder High Intensity sammeln möchtest, dann schaffst du das ja nur mit der perfekten Erholung dazwischen. Oder halt dann auch noch mit einem 40-20er Modell, wo du halt sagst, die Sauerstoffaufnahme bleibt oben. Ja, genau, aber wir können irgendwie ein Laktat, also das ist ja, all diese Sessions sind ja schon darauf ausgelegt, das meiste rauszuholen aus dem, was man halt machen kann überhaupt.
Oder fassen wir es mal zusammen. Um diesen Effekt von 30 Minuten Volumen im 90% VO2-Max-Hit-Bereich irgendwie zu sammeln, jetzt mal ganz hart gesagt einfach nur, oder zusammenfassend, es braucht eine Planung und Struktur. Das machst du nicht mal versehentlich.
Genau,
genau. Du musst den Tag vorher vorbereiten, du musst die Kohlenhydratstrategie vorbereiten, du musst dich während des Trainings entsprechend gut versorgen, du musst dich an dem Tag auch entsprechend gut vorbereiten, du musst eine Intervallstruktur finden, damit das auch funktioniert. Und wenn du gerade, wie du schon sagst, dann nimmst du 1-2 Anstiege Volley, dann fehlt dir schon, meistens überschießt du ja direkt an dem Anstieg, du fährst mehr, als es eigentlich benötigen würde, gehst dann irgendwann krachen und gleichzeitig hast du dann das Problem, dass du für die folgenden Intensitäten dann nicht mehr ausreichend Intensität schaffst, damit du dann wieder in die Zone reinkommst. Selbst beim Drop-Ride oder Group-Ride hast du nicht so viel Volumen im Intensitätsbereich. Mhm. Also strukturiertes Training ist meistens effektiver. Genau, und deswegen am Anfang rutschen die Athleten, wenn sie nicht wirklich Lit fahren, eher in so einen Kniegas-Threshold-Bereich rein. Und dann werden sie am Anfang auch ein bisschen besser. Das ist jetzt kein schlechtes Training, weil erstmal hast du mehr Energieverbrauch in der Woche, ist erstmal cool. Dann allerdings, so ein bisschen, was ich mal kritisiert hat von diesem amerikanischen Trainingsprinzip, weil die sind ja irgendwie so ein bisschen Fan davon, 3x20 und so, 3x20 Minuten Sweet Spot und sowas. Ja. Irgendwann wirst du da nicht mehr so viel besser. Du stagnierst so ein bisschen in der Leistungsfähigkeit in einem gewissen Bereich. Und dann macht es Sinn, irgendwie irgendwann halt das Trainingsmodell mal ein bisschen zu switchen, mal zu ändern. Und dann haben wir mit dem Polarized-Modell eigentlich mit für gerade, ich sag mal, alle Amateursportler, da ziehe ich mich genauso mit da rein. Also erst wenn du mal so eine hohe 70er VO2 Max übersteigst, würde ich mal sagen, bist du langsam raus aus dem Amateurbereich. Aber für diese Amateursportler ist der effektivste Ansatz, einfach wenn man sich das anschaut, der Polarized-Modell-Ansatz. Also und das finde ich halt auch nochmal mit dem Kontext. Ne? Wir haben ja gesagt, Trainingsplanung, Trainingsstruktur muss ja auch irgendwie umsetzbar sein. Das ist ja auch die tägliche Herausforderung bei uns im Coaching. Ich finde, so ein Polarized-Ansatz, der ist im Alltag umsetzbar. Du kannst dich mal auf eine Hitwoche committen. Du kannst mal sagen, diese eine Hitwoche, die ziehe ich durch. Weihnachten vielleicht. Ne? Ich will gar nicht so viel trainieren, weil ich bin mit der Family unterwegs. Ich habe aber morgens immer meine 2 Stunden. Dann machst du eine Hitwoche. Dann machst du irgendwie sowas und danach gibt's Close-Loading. Oder ich habe eine High-Volume-Phase, weil ich halt ein Trainingslager mache. Aber ich habe nicht dauerhaft 20 Stunden. Ich habe nicht dauerhaft so einen Medium-Threshold-Intensitätsbereich oder versuche ein gewisses Volumen aufrechtzuerhalten. Ich finde das halt sehr praxisnah umsetzbar.
Das Lustige ist ja, also Sweet-Spot-Training oder dann Schwellentraining ist ja viel dafür da, um zu ökonomisieren. Ja. Und die Reihenfolge ist sicherlich auch dann immer ganz interessant, wie du es halt machst. Du willst halt eigentlich erst ein bisschen Sauerstoffaufnahme aufbauen, um sie dann zu ökonomisieren, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ja. Ein ganz gutes Beispiel ist, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr Plätzchenteig, den ihr ausrollt, ist eure VO2 Max und dann stecht ihr das mit einem Förmchen aus. Viele Leute, die VO2 Max vorher nicht bauen, haben einfach zu wenig Teig und stechen dann da mit ihrem Förmchen halt so, dass das Schwellentraining dann am Ende was aus.
Und dann knetest du wieder den ganzen Haufen zusammen, rollst wieder aus, stichst wieder aus.
Genau,
dann hast du den mit einem riesen Teighaufen. Ein
riesen Teig, weil der halt VO2 Max Training gemacht hat, der sticht dann eins nach dem anderen aus und der ökonomisiert da wie so ein Master den Plätzchenteig weg.
Und aber weißt du, was das Problem ist? Ja, also machen wir weiter.
Das ist eigentlich schon das Bild, was ich zeichnen wollte.
Ja, sehr gut. Aber ich führe die Analogie weiter fort. Es macht auch irgendwann Sinn, natürlich zu ökonomisieren, denn nehmen wir mal mich als Beispiel. Meine letzte Diagnostik, die ist ja einsehbar bei meiner Ötztaler. Mhm. Ich trainiere jetzt für ein Ötztaler-Video. Und man muss einfach sagen, ich habe ja eine der krassesten W-Primes, die ich selber je gesehen habe. Anaerob, Leistungsfähigkeit ist da, VO2max mutmaßlich auch. Und die Schwelle ist so schlecht, dass meine Ökonomie wahrscheinlich katastrophal sein wird. Sonst geht's halt gar nicht. Ich bin gemessen, für alle, die es mal mit den Zahlen schon mal gehört haben, Sauerstoff pro Leistungsbeziehung, also wie viel Milliliter brauche ich für einen einzelnen Watt. Normalerweise bist du in einer Range von irgendwie zwischen, wenn es richtig gut läuft, ist so hohe 10, mittlere 11, bist du schon sehr, sehr gut dabei. 11,7 etwas höher bis 12, ich bin bei 13 irgendwas. Also ich verschwende alles, was da ist. Weißt du, was ich mache? Ich habe meinen Teig und ich schmeiß einfach meine Förmchen wild irgendwo in den Teig rein und ich roll das gar nicht mehr zusammen. Ich kriege so 5 Kekse aus riesen Teighaufen raus.
Ja, genau. Du hast so gar nichts rausgeholt. Und dann, genau. Dann gibt es noch die Leute, die am Ende keine Carbs zuführen werden. Das sind die Leute, die im Ofen dann die Plätzchen verbrennen lassen.
Da hast du alles gemacht, ne? Da hast du alles vorbereitet. Alles und dann kommst du in Ötztaler und fährst auf, weiß ich nicht, 2 Gels.
Genau. Das, dann brennen die Plätzchen im Ofen weg.
Die brennen dir weg, genau. Und ja, also meine Idee wäre jetzt auch, selbst wenn ich halt immer noch sehr, sehr schlecht verschwenderisch meinen Teig stanze, sage ich immer noch, ja, ich muss aber jetzt gerade nicht direkt performen. Ich muss nicht direkt schon Radmarathon-Performance erbringen. Das kann ich immer noch machen. Und die nächsten Trainingslager stehen ja bald an mit dem Science Camp, in unserem Gravel Camp. Da machen wir ein bisschen Volumen. Das wird auch gut funktionieren. Danach werde ich auch mehr mich auch immer in Richtung Threshold orientieren. Aber jetzt gerade ist das nicht die oberste Priorität. Jetzt erst mehr Keksteig machen. Am besten mit Paul Reitz Trainingsmodell, weil jetzt haben wir gerade auch eine Studie gesehen, die es halt bewiesen hat. Und dann gehen wir nachher mal Richtung Ökonomisieren meiner Teigmenge. Ja.
Ja. Ja, das war jetzt ein Beispiel aus gegebener Jahreszeit. Sehr
praktisch. Finde ich sehr fantastisch. Sehr, sehr aktueller Themenbezug. Finde ich gut. Hast du gleich Bock auf Kekse? Kann das sein?
Ja, hier gibt's nicht. Also hier, also zu Hause gäbe es Kekse, aber jetzt hier im Hotel auf Mallorca leider nicht. Also gucken, ob da im Teambus vielleicht irgendwas liegt.
Ja, wir müssen irgendwo Kekse versteckt sein.
Die müssen irgendwo Kekse sein. Ja.
Ihr habt alles in Hofer aus der Markt, ihr habt genug Keksteig, jetzt chill.
Ist echt so. Wo warst du gerade, als ich dich mit der ganzen
Sache
rausgenommen habe?
Genau, ich würde mal ganz gerne auch direkt die Kontrastaussage nochmal dazu packen. Und zwar, dass nur Keksteig verbessern nicht allein über Paul Reitz Trainingsmodell funktioniert. Und zwar Studie von Treff 2017. Paul Reitz versus Pyramidal bei Elite, jetzt aufgepasst, Ruderern, also ein etwas anderer Sport als das, was wir machen, trotzdem erstmal, und das ist interessant, weil eigentlich würde man sagen, da geht's voll um VO2 Max natürlich. Mhm. Zitat der Studie, ist polarisiertes Training überschätzt? So, oh, warte mal, was sagen die denn? Das kam ja nach der Studie von Stöckel und Sperlich. Und da ging es halt so ein bisschen darum, dass sie gesagt haben, ey, ganz ehrlich, wir haben uns angeschaut, bei uns ist das gar nicht so, das stimmt alles nicht, was sie gesagt hat. Es gibt keinen Vorteil vom Polarized Trainingsmodell gegenüber pyramidalen Trainingsmodell. Und jetzt irgendwie haben wir widersprüchliche Ergebnisse. So, deren Probandengruppe, 14 National Elite Ruderer, VO2 Max irgendwo zwischen 66 und 68, also nochmal ein bisschen besser. Junioren, U23 Weltmeisterschaftsteilnehmer, also auch da kann man davon ausgehen, ist auf jeden Fall ein krasses Leistungslevel, sogar noch ein bisschen höher als Stöckel und Sperlich.
Haben so niedrige VO2 Max Nummern?
Das habe ich mich dann in dem Moment auch gedacht. Also das ist dann eher so, also VO2 Max im Average, ne? Nicht alle.
Ja, aber da muss dann zumindest mal so ein absoluter Rohrkrepierer auch mit dabei gewesen sein, wenn jetzt leide ich schon Leute wieder auf ihrer VO2 Max Basis und habe selber wahrscheinlich eine 50er Aufnahme gerade, ja. Aber.
Also wenn du gegen die Low VO2 Max Dudes schon rentest, dann muss man sagen, ist eine 68 im Rudern wirklich peinlich.
Ja, genau. Also wenn ich das sage, im Rudern, da wurde halt nochmal andere
Zahlen. Okay, man muss dazu sagen, wir reden nicht von Leichtgewichtsruderern. Man könnte jetzt auch sagen, das können die auch bei 100 Kilo haben. Dann ist schon wieder ein Brett.
Ja, dann hast du du dann schon da eine richtig fette Aufnahme stehen. Das stimmt. Okay.
Also das war, die Diskussion, ich war ja diesen Sommer, diesen Sommer oder letztes Jahr? Ich glaube diesen, ich weiß gar nicht.
Diesen,
Jahr. Diesen Jahr, okay, da war ich für den Deutschen Ruderverband, habe ich mal eine Schulung gemacht, haben wir 2 Tage so einen Trainingsworkshop gemacht und mal so die Radsportlerperspektive mit den Rudern besprochen. Und bestes Zitat war wirklich so, da habe ich auch ein bisschen was über absolute VO2 Max-Werte gesprochen und da meinen die so von Wout van Aert rausgezogen, so wenn es richtig krass läuft, so irgendwo zwischen mindestens hohe 6 wird der haben, vielleicht schon die 7, kratzen und so, ne? Und dann guckt der eine Trainer mich an. 7? 7, was? Anfang? 7, 7,5? Ja, unsere Frauen haben schon 7 Halbliter pro Minute. Und die Männer sind bei 8. Und dann haben wir so, ach du Schande. Aber ganz, dann wieder, auch da wieder Rant an der Stelle. Dann aber in deren, auch da, super viel Kniegas oder, weiß nicht, Ellbogengas, bei denen super viel Volumen dann irgendwo auch, in, die machen auch Double Threshold die ganze Zeit, aber einfach nur, weil jedes Training, was sie machen, vormittags und nachmittags Training, machen sie halt immer so Halbgas. Ey, glaubst du, die haben mal eine Flasche dabei, wenn es richtig gut läuft, haben sie eine Flasche Dextro da im Boot, da nippen die mal ein bisschen dran, das war's dann. Und deren INA, also ist deren Sweet-Spot-Intensität, die ist in einem energetischen, kalorischen Verbrauch bei diesen, sorry, das ist lieb gemeint, Viechern, Monstern, Leistungsmonstern, ich habe neidisch darauf, aber da haben die Energieverbrauch von mindestens 1000 Kilokalorien, wenn nicht 1-2 pro Stunde. Und dann krass. Ist das auch ein Cola-Verbrauch von 150 bis 180 Gramm pro Stunde und die fuelen nichts.
Das ist auch
krass. Nichts.
Da muss ich mal eingreifen. Aber ich habe dich schon wieder aus deinem Studienaufbau rausgerissen, indem ich da
VO2
Max beleidigt habe. Geh mal zurück zu den Dudes. Also die haben im Schnitt haben so eine mickrige VO2 Max gehabt.
Ja, also da... Da wurde man gleich ein Polarize-Modell gegen Pyramidal. Ja. Man muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt in dem Fall auch so ein bisschen teilweise retrospektiv. Wir haben nicht einfach nur ein Trainingsprogramm, was so durchgezogen wurde, sondern wir haben so ein bisschen mal geschaut, was machen eigentlich Elite-Ruderer und was ist so die bessere Gruppe, was ist so die schlechtere Gruppe, was sind aber die Ergebnisse. Und dann haben wir beim Polarize-Modell, jetzt kommt's, 93% Zone 1, 1% oder knapp unter 1% Zone 2, also Threshold in dem Fall, nicht mit Zone 2-Training von Pogacar vergleichen. Und 6% Height Training Zone 3. Versus Pyramidal, also nochmal ganz kurz, 93,16 war jetzt Polarize und Pyramidal war 93,32. Also wir haben jetzt nicht so einen Riesenunterschied, muss man sagen. Kann es auch eine große Kritik dieser Studie sein, dass wir eigentlich gar nicht so einen Riesenunterschied zwischen Zone 2 und 3 in dem Fall haben, weil die einfach extrem viel Volumen im Lit-Bereich gemacht haben. Ja. Aber deren Lit-Bereich auch da wieder, ne? Wir reden von dann teilweise 7 Liter VO2 Max. Der 0, also 2 Millimol, das ist dann auch schon in Watt gesprochen, wären das schon 320 Watt oder so.
Ja.
So, und dann, ganz ehrlich, versuch mal, wenn du Rad fährst, über 320 Watt die ganze Zeit durch die Gegend zu fahren, das ist auch, da musst du es auch wollen. Also, das passiert ja wirklich versehentlich.
Experten da.
Naja, also,
die sind krass.
Ja, die sind krass. Auf jeden Fall Zielgrößen, die angeschaut wurden, 2000 Meter Ruderergometer Leistung, Benchmark, so ein bisschen beim Rudern. Muss man sagen, Belastungszeitraum irgendwas zwischen 7,5, 8, 9 Minuten, je nachdem wie gut du bist. Leistung bei 2, 4 Millimol VO2 Max, genau. So, also Gruppenvergleich, kein signifikanter Unterschied zwischen Polarize und Pyramidal Gruppe in der VO2 Max. Kein Unterschied zwischen Polarize und Pyramidal, 2000 Meter Leistung, kleine Verbesserung in schon kurz kleine, nicht keine, also kleine Verbesserungen in beiden Gruppen. Schwellenleistung, also Leistung bei 4 Millimol, tendenziell eher sogar beim Pyramidal ein bisschen besser. In dem Fall Polarized, muss man sagen, nicht schlechter, aber auch wirklich nicht überlegen.
Ja.
So, wenn wir es ein bisschen vergleichen mit der Studie von Stöggel und Sperlich, beide, also Studiendauer von Stöggel und Sperlich, habe ich vorhin gesagt, 9 Wochen, bei den Ruderern waren es 11 Wochen, also ein bisschen mehr Volumen. Und jetzt immer in dem Polarize-Modell Treff und Stöggel verglichen, Zone 1 bei der ersten Studie, die wir hatten, 68% Lit-Training und Zone 1 bei der Ruderer-Gruppe 93% Lit-Training. Und das finde ich schon ein krasser Unterschied. Deswegen muss man auch sagen, ja, ist jetzt auch schwierig, die Trainingsintensitäten, Zonen, ja, das passt halt nicht. Vielleicht sogar vom Volumen ähnlich, aber du hast super viel Volumen im Lit-Bereich gemacht. Vielleicht ist da auch einfach der Casus Knactus, dass sie sich in dem Bereich gar nicht haben, so krass verbessert. Und Zone 3 in dem Fall, Hit-Bereich, 26% bei Stöckel und Sperlich versus 6% bei den Ruderern. Das heißt auch da, ja, ist vielleicht irgendwie ähnlich gewesen, Polarize und Pyramidal, aber das Volumen in Prozent gesehen von den Prinzipien war jetzt auch nicht so hoch. Könnte man so ein bisschen andiskutieren. So, gleichzeitig haben die aber auch halt, wie gesagt, diese Performance-Verbesserung gerade bei 4 Millimol gehabt, gerade eher bei Pyramidal. Und jetzt muss man so ein bisschen auch überlegen wieder, was möchte ich auch bei den Athleten bewirken. Auch Ruderer sind einer der Athleten, die zwar kurze Dauer haben in ihrer Leistungsfähigkeit, also irgendwie was zwischen 7-8 Minuten und sowas und relativ konstant unterwegs sind, aber man muss auch dazu sagen, meistens ändert sich da auch in deren Performance nichts. Ja, ich habe mit Jason das auch damals mal sehr viel erlebt und gesehen und mitbekommen. Ja, du hast auch mal ein bisschen taktische Variation, dass du mal einen härteren Start fährst, dass du mal eher einen Sprint hinten rausfährst, dass du mal gegen die anderen fährst, das stimmt schon, oder ruderst. Aber am Ende ist das irgendwo plus minus gleich. So, die Leistungsstärksten sind tendenziell auch die besten. Und dann sind natürlich in der Performance darauf angewiesen, dass sie in dem Bereich gut sind. Das heißt, Sauerstoffökonomisierung bei 8 Minuten Performance.
Ja.
Das muss man schon dazu argumentieren. Und die Radfahrer an der Stelle sind wieder, ne, an dem Punkt, wieder die ganze Bandbreite abarbeiten, der ganzen Intensitätenzone. Und ich finde, ein weiterer sehr wichtiger Performance-Indikator ist halt auch in der Leistungsfähigkeit im Radsport, vor allem wenn du halt auch Straßenrennen fährst, wie ein Rund um Köln, ein Rad Race 120, was auch immer, dass du halt auch Laktatkinetik halt kannst, so Laktattransporter kannst. Ja. Und deswegen will ich mal so ein bisschen zusammenfassen, damit wir nicht heute komplette Überlänge bekommen. Für wen ist was jetzt irgendwie geeignet?
Ich finde, das wäre auch meine Frage gewesen.
Ja, ich finde, jetzt gerade im Winter, wir sind in einer unspezifischen Phase. Jetzt gerade geht es darum zu überlegen, was macht den größten Benefit für deine ganze Saison? Und da ist eine hohe VO2 Max erstmal sehr, sehr hilfreich. Das ist immer cool. Habe ich ja schon mal erzählt, ich sag's gerne nochmal, in so einem mittleren Gewichtsbereich, jetzt mal so eine 70, 75 Kilo irgendwie sowas, so ein Athlet, der um 1 Milliliter sich an der VO2 Max verbessert, kann man gut und gerne zwischen 5 bis 7, also 5, 6, 7 Watt in jeglichen Bereichen besser werden. Heißt, schaffst du es 5 Milliliter VO2 Max sich zu verbessern, bist du mal schnell zwischen 25 und 35 Watt besser. In jeglichen Bereichen. Es sei denn, du bist exorbitant verschwenderisch geworden. Das ist meistens immer nicht der Fall. Das heißt, jetzt erstmal die Grundlage zu legen über vielleicht einen Polarized-Trainingsansatz, deine VO2 Max zu verbessern. Super Idee. Und dann haben wir ja durch den Winter sowieso eine Agenda schon vorgegeben. Wir haben vielleicht sowas wie Dreckswoche, kaltes Wetter, ich kann kaum draußen fahren. Trainingsphasen, machen wir was auf der Rolle, macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß, eine Hitwoche zu fahren, oder an Weihnachten habe ich vielleicht mehr oder weniger Zeit, dann haben wir schon vielleicht die Festive 500, die wir fahren wollen, das ist ein Volumenblock. Ja. Wir haben ein Frühjahrstrainingslager, das ist ein Volumenblock, und wir können zwischendurch noch 2, 3 Hitwochen machen. Und dann merkt man, so lange ist der Winter gar nicht, also geht relativ schnell wieder Richtung Frühjahr hin, und dann motiviert das vielleicht auch ein bisschen.
Das ist so ein bisschen, da kommst du in Zeitdruck irgendwann, ne?
Ganz ehrlich, wenn ich als Coach da sitze und jetzt Leute, fragt den Coach-Dienstleister zum Beispiel bei uns buchen, und ich setze mich dahin mit den Leuten, die noch nie so richtig eine Trainingsplanung sich angeschaut haben, dann baue ich hier die Blöcke in dem sogenannten ATP beim Training Peaks zurecht, das ist so ein Jahrestrainingsplan, und dann siehst du ganz schnell, wenn du jetzt alles mal durcharbeitest, also du kriegst barely 3 Hitwochen bis März runter oder April, wenn noch was dazu kommt, und dann geht die Saison schon wieder los.
Ja, das heißt, jetzt ist langsam auch die letzte Phase, würde ich mal so sagen, wo man sich darum kümmern kann oder sollte, dass es irgendwie strukturiert läuft. Dann so, die meisten Leute zögern ein bisschen zu lang, kommen dann im Januar in den Modus und melden sich dann bei uns und sagen, oh, wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch bis März, April in Topform. Mach was. Wer also jetzt weiß, dass er eigentlich irgendwann in Topform sein möchte, bitte jetzt schon mal melden für die Planung. Gibt uns das jede Woche, die wir haben, gibt uns Flexibilität in der Planung. Das vielleicht noch so als Abschluss und der Teil, wo wir auch ins Spiel kommen als Coaching-Unternehmen. Das heißt, wenn ihr da noch mit dem Gedanken spielt, gebt euch selbst ein Weihnachtsgeschenk und gebt uns einfach noch 2 Wochen vorher, dass wir ein bisschen planen können.
Ich wollte es gerade sagen, also tut mir als Coach in dem Fall, nicht als Podcast-Partner, weil jetzt als die Rolle des Coaches, tun wir den Gefallen. Wir schaffen schon irgendwie alles. Ich bin immer die Merkel-Optimismus. Wir schaffen das in deinem Training. Wir kriegen das hin. Wir sagen immer ja und wir machen auch die ganze Planung. Aber es ist schon geiler, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Wenn ich am letzten Druck ankomme und sagst, ich will jetzt gut werden. Ich würde sagen, wenn du im Januar Bescheid bekommst, dass du einen Ötztaler Startplatz bekommst und denkst, ach du Scheiße, dann ist noch genug Zeit. Keine Sorge. Aber ist natürlich schon cool, wenn du weißt, da sind ein paar Themen und du willst Radmarathon fahren, dann melde dich vielleicht jetzt, dann können wir noch ein bisschen was bewirken und auch ein bisschen was ausprobieren bei dir.
Sehr schön.
Genau, deswegen finde ich halt diesen Polarize-Ansatz irgendwie relativ cool für viele Athleten und auch für Crit-Fahrer, für Radmarathon, für Straßenrennfahrer. Und beispielsweise würde ich jetzt im Frühjahr rangehen und sagen, gut, du bist eher ein Straßenfahrer, lass mal, und das ist ja auch eine Blockperiodisierung nach Isurin, wie ich es vorhin gesagt hatte, also mit Accumulation, Transportation, Realization. Das musst du ja nicht mal nur mit Hit-Phasen machen, mit Hit-Training-Sessions. Ja. Du kannst ja auch sagen, ich mache ein Block-Training à la Laktatkinetik. So, dann machen wir mal richtig schön in 2 Wochen Laktatkinetik-Block. Du fährst auch vielleicht ein paar Trainingsrennen, du kannst auch ein Group-Ride mitfahren, vielleicht fährst auch ein Crit da drin und danach machen wir noch Training-Sessions obendrauf. Gibt's tolle Ideen, wie man das halt integrieren kann, und machen eine Woche richtig schön Laktat over, under, nichts anderes als das. Und da können wir halt dich spezifisch vorbereiten auf die ersten Rennen. Das ist ein bisschen das, was wir als jahrelange Crit-Rennfahrer halt kennen, wenn wir sagen, Herford, Düren merken, Katastrophe, Blutgeschmack, nichts läuft, und nach dem dritten, vierten Rennen geht's dann langsam wieder, dann machst du halt auch, muss man sagen, Hardcore-Block auf Laktatkinetik.
Genau. Und ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass dieser Polarized-Ansatz ein bisschen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat.
Schön gesagt.
Oder Zeit, Output-Verhältnis und deswegen sich vermutlich für Leute im Trainingsvolumen zwischen 4 und 12 Stunden mit am besten eignet. Jeder, der dann halt schon hinten raus ein bisschen mehr fahren kann, bei dem kann man vielleicht noch ein bisschen umstellen und ein paar andere Einflüsse reinpacken. Aber die meisten Leute, die sind halt am besten bedient, sich in dem Bereich da zu orientieren.
Genau, das ist es halt ein bisschen. Und da, wie gesagt, wenn wir mit den Athleten arbeiten, finde ich es immer cool, auch so ein bisschen die Exit-Strategie im Hinterkopf zu haben, zu sagen, ich möchte sehen, ob es in die richtige Richtung geht, bevor wir sagen, wir ziehen einfach durch, bis du gegen die Wand knallst. So. Und ich finde, am kontrollierbarsten ist es gerade aktuell im Polarize-Ansatz, weil ein bisschen diese Safer-Variante ist. Und, muss ich auch schon mal sagen, manchmal ist es auch so bei manchen Athleten, die Hit-Woche ist die erste Phase. Ich will mich gar nicht davon selber freisprechen, aber die Hit-Woche ist die erste Phase, wo Athleten zum ersten Mal professionell sich verhalten. Und ich meine nicht damit, dass sie Profi-Bedingungen haben, sondern sich professionell verhalten. Auch eigentlich Dinge, die sie im Alltag machen können. Aber auf einmal weißt du, 5 Hit-Sessions willst du abarbeiten.
Du
auf einmal
musst dich halt so verhalten.
Ja, genau.
Und das
genau.
ist aber auch, da kannst du als Coach viel mitgeben und du sagst, okay, jetzt ist es wichtig, dass, und du schaffst eine Sensibilität für Dinge wie Vorbereitung auf eine Einheit, Nachbereitung einer Einheit.
Du kriegst richtig gut Routinen da nochmal rein. Du kannst sagen, probier mal ein paar Dinge aus. Du lernst was dann von den Athleten und andersrum, so wo sie gerade schon ein paar Baustellen haben. Und zum ersten Mal merkst du, das Pacing an Tag 1 ist nicht ausgeartet. So, weil die wissen, ich sag's auch bei Athleten, denken dann, an Tag 1 denkst du an Tag 5 mit. Das Pacing passt. Zum ersten Mal, teilweise kommt zum ersten Mal Recovery Shake raus. Weil denkst du, oh, morgen muss ich wieder ran. So, zum ersten Mal machst du Recovery Shake. Und ich habe schon mal, glaube ich, auch hier im Podcast gesagt, ich glaube teilweise wirklich, der Erfolg vom HIIT-Block-Training ist nicht nur die Periodisierungsmodell des Block-Trainings von Isogen, sondern zum ersten Mal die Professionalität des Trainings. Das zum ersten Mal trinken die Leute richtig, die schlafen gut, da kommen, also da ich meine, auch da ist ja völlig okay und das wird auch deine Langzeit-Performance nicht kaputt machen, wenn du mal irgendwie jetzt Glühwein trinkst auf dem Weihnachtsmarkt und mal ein Bier trinkst und jetzt gerade Weihnachtszeit ist, aber in dieser Woche machen sie es dann nicht, so, weil sie wissen, da steht einiges auf dem Spiel. Das ist so optimiert auf einmal. Und ich finde das so witzig, weil ich glaube, da ist wirklich maßgeblich auch der Erfolg mit drin in diesen Hitwochen.
Gut, ja, das stimmt. Man kann nicht nur eine höhere Sauerstoffaufnahme daraus mitnehmen, sondern auch einfach ein bisschen mehr Professionalität. Wenn man die auf das restliche Jahr anwenden kann, ist man echt einen Schritt weiter.
Ja, und diese Trainingsprinzipien habe ich auch schon vorhin am Anfang gesagt, das ist nicht alles dauerhaft aufrechthaltbar. Genau wie in der 20-Stunden-Woche kannst du auch nicht mal dauerhaft aufrechthalten. Aber wenn du es einmal machst oder mal machst, mal früh auf die Rolle gehen, morgens um 7 zum Beispiel und dann abends nochmal. Diese eine Woche machst du, das ist so eine Motto-Woche. Da sagst du, boah geil, jetzt mache ich hier Volumen und jetzt ist das meine Woche und sprichst da ein bisschen Orga-Themen ab und sowas und dann ist das, glaube ich, auch möglich. Es muss ja nicht chronische 20 Stunden sein.
Ja.
Genau. Und deswegen glaube ich halt, kann das der erfolgreiche Ansatz sein und irgendwann switcht man dann mal Richtung rennspezifische Trainingssessions und Phasen, kann auch mal als Block oder als Double Threshold, als pyramidalen Ansatz sagen, okay, vielleicht auch wenn die Rennen anfangen, hast du eh schon ein bisschen mehr Verteilung in die Mitte, da fährst du noch einen Drop Ride in der Woche, den wir nicht verbieten wollen, mach das, dann bist du eh schon mehr in einem pyramidalen Ansatz, aber dann verlierst du auch die Möglichkeiten für Hitwochen im Sommer.
Fast schon wieder ein bisschen Bock bekommen zu trainieren. Wenn die Jungs hier mal reinrollen, so auf den Parkplatz und dann denkst du so, ihr habt jetzt hier 5 Stündchen hier gemacht, ne?
Geil, ne? Das sind die schönsten Momente, irgendwie so ein bisschen entweder das Losfahren, finde ich manchmal, weil ich finde, das ist manchmal auch sehr motivierend, wenn das Wetter so passt und denkst so, ist eine geile Tour und dieses Zurückkommen, du weißt, du hast das halt abgehakt, das ist eigentlich ganz geil.
Genau.
Ja.
Das siehst du bei den Leuten
also, ich hoffe,
im Gesicht.
Ja, genau. ich würde sagen, wir haben jetzt hier gerade schon einiges an auf die Uhr gepackt, ich würde sagen, hast du noch Fragen erstmal dazu, stellvertretend für die Community?
Ich kann die Community in den Spotify-Kommentaren eigentlich immer ganz gut selber stellen.
Ja.
Und finde ich auch immer ganz interessant, dass ich gucke mir das tatsächlich relativ regelmäßig mal an, dass es dann Feedback gibt, was wir anders machen sollen oder was gut ist. Also wenn ihr Anregungen habt oder sowas, nutzt diese Kommentarfunktion da bei Spotify.
Ja.
Das ist eine gute Quelle für Feedback für uns.
Absolut. Und Leute, du da draußen, vielleicht fühlst du dich ja angesprochen, falls ja, dann ist das absolut diese Adresse, dieser Memo ist es an dich adressiert. Ich sehe es an den Zahlen. Ich sehe, dass du es noch nicht gemacht hast. Ich sehe, dass du hier einen Podcast hörst, wo du noch nicht abonniert hast. Das ist eine Frechheit. Drück mal auf den Abonnier-Button relativ schnell, weil ich sehe an den Zahlen, dass du einer von denjenigen bist. Wenn du abonniert hast, dann fühlst du dich jetzt nicht angesprochen, das ist okay. Aber du, der nicht abonniert hast,
einer dich von den 7.
Die einer von den Max, genau. Du bist gemeint. Du nimmst jetzt dein Handy und du drückst auch mal auf den verdammten auf den verdammten Abonnieren-Button und likes diese Folge, verdammt nochmal, okay?
Ich glaube, du hast zu viel YouTube gemacht, Lukas. Aber ich sage mal an alle Leute, die zuhören,
ich ohne Abo dazulassen. Ich sag dir, die Statistik bei YouTube ist noch viel schlimmer. Da will ich noch mehr die Leute adressieren wollen. Aber okay, ich halte mich heute
zurück. Kannst du den Rant da auch nochmal ablassen. Ich sage auf jeden Fall erstmal wieder danke fürs Zuhören für diese Folge. Und nächste Woche machen wir nochmal, ne? Dann würde ich sagen, eine kleine Weihnachtspause vielleicht.
Ach so,
je nachdem, wenn es was Sensationelles zu berichten gibt, dann springen wir natürlich nochmal rein.
Ja.
Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und macht es gut. Viel Spaß beim Training.
Wir sehen uns am Dienstag beim Science Race.
Ciao.
Dann macht's gut. Ciao, ciao.